Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur vierten Episode des Podcasts Die Weinerliche Führungskraft, dem Expertentalk rund um die Frage, wie gelingt Mitarbeiterführung im Zeitalter der digitalen Transformation? Jede Podcast-Folge widmen wir einer ganz konkreten Führungsthematik. Dabei wird unkompliziert und entspannt jede Menge Best-Practice-Wissen generiert. Vieles davon kann gleich im Business-Alltag umgesetzt werden. Und weil wir davon überzeugt sind, dass Führung all jenen noch ein bisschen besser gelingt, die offen für einen Blick in die Weinwelt sind, fragen wir augenzwinkernd, was können Führungskräfte von Weinexperten lernen? Eben, Leadership mit allen Sinnen. Gastgeber hier im Podcast sind der Führungsexperte Thomas Gaffron und der Weinprofi Wolfgang Staudt. Thomas moderiert, kommentiert und befragt unsere Gäste und ich sorge dafür, dass es nicht immer bierernst zugeht. Auf dass sich Analytisches und Sinnliches zum Wohle aller miteinander verbinden mögen. Unser heutiger Gast ist Oliver Seidel. Oliver war zuletzt CFO und Vorstand der Schenker AG, davor CFO der Media Saturn Holding GmbH sowie CFO und CEO der Löwe AG. Zuvor war Oliver Seidel für den Anlagenbauer Dürr, den Holzverarbeiter Pfleiderer und Mercedes-Benz in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Controlling und Strategie tätig. Mit ihm, mit Oliver, wollen wir die Frage erörtern, Motivation oder Kompetenz, was ist heute im Berufsleben wichtiger? Es geht also unter anderem darum, wie es Führungskräften gelingt, motivierte Mitarbeiter fürs Unternehmen zu gewinnen, wie sie den Motivationslevel der Belegschaft möglichst hochhalten oder sogar noch steigern und wie sie andererseits Demotivation verhindern können. Wir wollen natürlich auch von Oliver wissen, ob er Zusammenhänge zwischen Motivation und Kompetenzen sieht, etwa in der Form, dass Motivation zusätzlichen Kompetenzerwerb begünstigt oder umgekehrt Kompetenzerfahrungen, die Motivation befördern. Definitiv dürft ihr euch auf eine interessante und unterhaltsame Podcast-Episode freuen, die vollgepackt, die gespickt ist mit Beispielen aus der Praxis und deshalb geradezu dazu auffordert, das hier generierte Führungswissen in der eigenen Praxis zu erproben. Unser Dank gilt Oliver Seidel, seiner präzisen und inspirierenden Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Los geht's!
Ja, hallo lieber Oliver, hallo lieber Wolfgang. Unser heutiges Thema heißt Motivation oder Kompetenz. Was ist heute im Berufsleben wichtiger? Und bevor Oliver und ich das Thema aus der Business-Perspektive von allen Seiten ausführlich beleuchten werden, zum Einstieg ein kurzes Statement von dir, Wolfgang. Motivation oder Kompetenz beim Weintrinken?
Sehr gerne, Thomas. Als Weinetiketter habe ich ja im Grunde das große, große Glück, dass nur die Menschen zu mir kommen, mit mir arbeiten wollen, die hochgradig motiviert sind. Wer denn doch nicht so ganz kleinen Schritt geht, ich sag mal von einem, der ganz gerne mal ein Gläschen Wein trinkt, hin zu einem interessierten, neugierigen Weinentdecker, zu jemandem, der Lust und Verlangen spürt, sich da weiterzubilden, zu lesen, Seminare zu besuchen oder gar eine Ausbildung zu starten, so wie ich sie anbiete. Ich glaube, da muss man von sehr viel Motivation ausgehen. Da sind Motive im Spiel, die meines Erachtens von innen kommen und gerade dadurch eine besondere Dynamik, eine besondere Kraft entwickeln können. Wenn ich diese motivatorische Power mal vergleiche mit der durchschnittlichen Motivation, sagen wir mal der durchschnittlichen Motivation von Freunden und Bekannten für ihre Arbeit, für ihren Job, dann sticht die Differenz doch deutlich, deutlich hervor. Was ich da beobachte, ist, dass viele Berufstätige ihre Motivation weniger aus Freude an der Arbeit, innerem Antrieb oder der empfundenen Sinnhaftigkeit der Tätigkeit generieren, sondern eher über äußere Faktoren, wie zum Beispiel die Bezahlung. Meine Frau ist da, denke ich, eine Ausnahme. Sie ist in der Wissenschaft unterwegs und da spielen innere Antriebe, glaube ich, generell eine größere Rolle. Also noch einmal. Wer sich auf den Weg zur Weinkennerschaft macht, ist in der Regel hochgradig, bis in die Fingerspitzen motiviert. Diese Menschen können aber auch der Gefahr erliegen, auf ihrem Weg zu straucheln, aufzugeben. Vielleicht, weil sie sich von der Komplexität der Weinwelt erschlagen fühlen. Und da komme ich dann wieder ins Spiel, als Mentor, als Begleiter, als jemand, der Orientierung ins Dickicht der Komplexität bringt, der die Motivation aufrechterhält und, wenn alles gut geht, sie sogar noch weiter befördert. Vielleicht so, wie man das von einer guten Führungskraft erwartet. Bin gespannt, wie ein erfahrener Manager diese Thematik beleuchtet.
Ja, ganz lieben Dank, Wolfgang. Vom Wein jetzt zum Business und der Mitarbeiterführung. Oliver, was bedeutet für dich als erfahrenen Top-Manager, das darf ich schon so sagen, was bedeutet Motivation für dich?
Motivation ist für mich der Antrieb, die Kraft, der Drive, die Freude, bestimmte Dinge zu tun, beziehungsweise Ziele zu erreichen. Das kann im Alltag sein, das kann im Sport sein und natürlich auch gerne bei der Arbeit.
Und woran erkennst du, woran machst du fest, ob jemand motiviert oder demotiviert ist?
Ja, am Ende an der Eigeninitiative, an dem Drive, an der Freude, mit der sie oder er an die Aufgaben herangeht, auch aufkommende Widerstände überwindet, vereinbarte oder selbstdefinierte Ziele erreicht.
Jetzt gibt es ja im Management und auch insbesondere im Top-Management aus meiner Sicht so zwei Lager. Das eine Lager sagt, ich bin als Führungskraft für die Motivation meiner Mitarbeiter gar nicht verantwortlich. Die dürfen sie schon selber mitbringen. Und das andere Lager sagt, natürlich bin ich der wesentliche Player, die wesentliche Triebfeder für die Motivation meiner Mannschaft. Wie siehst du das?
Ja, das ist tatsächlich etwas zweischneidig. Ich denke, jeder fragt im Vorstellungsgespräch nach der Motivation, für diese Firma in dieser Rolle zu arbeiten. Ich nenne es mal Grundmotivation. Diese Grundmotivation ist für mich Voraussetzung, in meinem Unternehmen erfolgreich arbeiten zu wollen. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber oder sollte der Arbeitgeber, der Chef, die Rahmenbedingungen für den Erhalt oder für die Steigerung dieser Grundmotivation geben. Also die Möglichkeiten oder die Möglichkeit des neuen Mitarbeiters in dem Unternehmen erfolgreich arbeiten zu können. Also wollen und können sind da zwei Aspekte, die für den Mitarbeiter am Ende wichtig sind. Beispielsweise verschiedene Kategorien, die richtigen Rahmenbedingungen, die richtige Aufgabenstellung und natürlich auch der Fit ins Team. Also die Rahmenbedingungen würde ich umschreiben mit dem Arbeitsplatz als solchen, mit den Arbeitszeiten. Bezahlung ist eine Hygiene, muss auch passen. Und natürlich heute, was auch heute für viele Mitarbeiter wichtig ist oder wahrscheinlich für alle, die Option auf Homeoffice. Wie macht man da den Mix zwischen Arbeit im Büro und Arbeit im Homeoffice? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist die Aufgabenstellung als solche. Ich denke, die muss auch passen zu dem Bewerber. Also aus meiner Sicht muss es intellektuell herausfordernd sein. Es müssen interessante Aufgaben sein. Der Mitarbeiter muss die entsprechenden Freiheiten haben. Und der dritte Punkt sind die Teammitglieder. Passt der Mitarbeiter ins Team? Wie unterstützt man ihn in der Anfangszeit, dass er ankommen kann? Onboarding, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass der Mitarbeiter sein Umfeld kennenlernt, die Kollegen kennenlernt, das Umfeld kennenlernt. Das sind die Basics. Und darüber hinaus ist für mich Vertrauen wichtig in der Führung. Es gab mal einen Werbeslogan, der hieß, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und aus meiner Sicht stimmt der nicht nur für diese eine Firma, sondern der stimmt für ganz viele oder vielleicht für alle Dinge im Leben. Vertrauen geben und Vertrauen auch empfangen. Vertrauen ist meiner Meinung nach sehr wichtig, Vertrauen ist aber keine Einbahnstraße. Muss von beiden Seiten kommen und sich verfestigen. Und ich weiß nicht, ob das ist Wunder, Thomas, das hört sich vielleicht für einen Manager komisch an, aber für Höchstleistung muss der Mensch und dann natürlich auch der Mitarbeiter sich emotional wohlfühlen. Das bedeutet Vertrauen, wahrnehmen, wertschätzen. Letztendlich auch Sicherheit geben, dass sie oder er auch in Zukunft noch Teil des Teams ist. Als Fußballfan kennt das ja jeder, wenn Mannschaft und Trainer sich gegenseitig nicht vertrauen, dann wird das nichts mit Titeln. Das sieht man ja gerade im Süden der Republik. Ja, damit ist die unglaublich wichtige Rolle des Vorgesetzten oder des Trainers in dieser Analogie für die Motivation und damit den Erfolg absolut sichtbar. Also auf deine Frage zurückkommend, die Führungskraft hat Einfluss auf die Motivation, kann dabei sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen. Ich habe die letzten 3 Jahre mit demselben Führungsteam zusammengearbeitet. Das Team hat sich über Jahre entwickelt, hochmotivierte, hochkompetente Mitarbeiter, die sich auch gegenseitig vertraut haben. Und jetzt kommt es, die haben sich selbst weiterentwickelt, die haben sich gegenseitig weiterentwickelt und haben das Unternehmen weiterentwickelt. Ich habe denen die Sicherheit gegeben, indem ich irgendwann mal zu dem Team gesagt habe, mit euch in dieser Konstellation möchte ich die nächsten Jahre zusammenarbeiten. Und das war am Ende Vertrauensbeweis und das war ein Booster für die gemeinsame Arbeit, für die Offenheit und für das gegenseitige Vertrauen.
Wenn du es jetzt noch mal quasi in Schlagworten zusammenfassen würdest, von welchen Faktoren hängt aus deiner Sicht Motivation besonders ab, ohne dass das jetzt vollständig sein soll oder muss?
Ich sage mal die Rahmenbedingungen, die Aufgabenstellung, die Freiheiten, Teammitglieder und Vorgesetzte. Vielleicht diese fünf Punkte.
Ja, okay. Hast du ein Erlebnis, das du als dein demotivierendstes berufliches Erlebnis schildern kannst, ohne dass wir jetzt hier irgendwie ins Nähkästchen zu stark eintauchen wollen? Und was hat das mit dir gemacht? Weil du bist ja so lange im Geschäft, da war ja nicht alles hochmotivierend, vermute ich.
Ja, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Nicht jeder Arbeitstag ist zu 100% toll, super, energizing. Ja. Eine gewisse Stressresistenz und Frustrationstoleranz muss jeder mitbringen, speziell als Führungskraft. Die Grenze dafür empfindet jeder Mensch individuell. Ich denke, meine ist relativ geweitet. Also daher gibt es das eine demotivierende Erlebnis, gab es für mich nie. Eigentlich habe ich mich immer verändert. Also in dem Sinne dann den Job gewechselt im Unternehmen oder in ein anderes Unternehmen, wenn ich nicht mehr lernen konnte, wenn die intellektuelle Herausforderung nicht mehr für mich gegeben war, wenn die Freiheitsgrade in der Aufgabenerfüllung mir nicht mehr ausreichten oder ich das Gefühl hatte, dass meine Leistung nicht so geschätzt wurde, wie ich es erwartet habe. Das Positive daran ist, dass es immer dann auch Momentum gab, sich zu bewegen. Das ist ja auch eine wichtige Thematik. Und dass ich dann immer auch die Herausforderungen glücklicherweise gefunden habe, die gut für meine Entwicklung zu dieser Zeit waren. Aber vielleicht darf ich dir auch noch ein Beispiel für eines hochmotivierenden Einzelerlebnisses schildern, was ich schon fast vorbildlich finde, was aber lange, lange Zeit her ist.
Ja, bitte.
Während meiner Lehrzeit bei einer Firma Brillux Farben habe ich an einem Berufswettkampf der Industrie- und Handelskammer teilnehmen dürfen, an einem Samstag in meiner Freizeit. Ich wollte einfach mal checken, wie gut ich da unterwegs bin. Da habe ich sehr gut abgeschnitten und mein Arbeitgeber hat das honoriert. Ich war, wie gesagt, ich war Stift, ich war Azubi, ich war Lehrling und hat mir für diesen Erfolg 500 D-Mark, die Älteren erinnern sich an diese Währung, gezahlt. Und vielleicht noch wichtiger, er hat einen Aushang in allen Niederlassungen dazu veröffentlicht. Und ich war natürlich stolz wie Bolle, ich war stolz ohne Ende und maximal motiviert, für dieses tolle Unternehmen meine Bestleistung zu geben. Und das hat sich auch dann weiterentwickelt. Ich habe noch während meiner Lehrzeit, durfte ich einen Niederlassungsleiter vertreten in seiner Urlaubszeit. Fazit, kleine Maßnahme mit ganz großer Wirkung für beide Seiten.
Wusstest du vorher, dass wenn du gut abschneidest, dann einen Geldbetrag bekommst oder ist das für dich eine Überraschung gewesen?
Das war für mich eine absolute Überraschung. Ich bin da einfach nur hingegangen, auch relativ, wie soll ich sagen, nicht sage ich sie unvorbereitet, aber ich wollte einfach mal sehen, was da so passiert und wie gut ich abschneide.
Ja. Das heißt, Anerkennung und Wertschätzung ist eine enorme Triebkraft, um Motivation in Gang zu bringen oder in Gang zu halten.
Absolut.
Okay, aber lass mich noch einmal, ich will's jetzt, will uns hier nicht runterziehen, ich kann das nur betonen, aber lass mich noch einmal ganz kurz auf generelle berufliche Demotivatoren zurückkommen. An deiner Ausführung, Oliver, merke ich, ja, man guckt immer zu auf das Glas, das mindestens halb voll ist. Ich will noch einmal in das halbleere Glas mit dir reinschauen. Was sind generelle berufliche Demotivatoren, wenn man das so sagen kann, für dich gewesen in deiner beruflichen Karriere? Was hat dich runtergezogen, wenn man es vielleicht ein bisschen platter formulieren will?
Ja, also was mich immer geärgert hat, waren Einschränkungen in den Möglichkeiten, meine Aufgaben zu lösen. Fremdbestimmtheit und keine Klarheit bei der, das hieß mal früher AKV, Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung. Dass nicht klar ist, wer die letztendlich Verantwortung hat für das Projekt und wer dann auch quasi entscheiden kann, was zu passieren hat. Jeder kennt ja den Spruch, viele Köche verderben den Brei. Dann kommt jeder mal in die Küche und rührt im Topf und einer muss dann hinter alles wieder aufputzen. Und dann ist für mich wichtig zu sagen, es gibt eine Verantwortung Und derjenige hat auch die Kompetenz, die Aufgabe entsprechend zu lösen. Und gerade zum Beispiel diese intellektuellen Herausforderungen, die Möglichkeit zu lernen, sind wichtig in der Entwicklung. Und ich rate das auch gerade jungen Menschen, die mich danach fragen. Jeder Mensch hat nur ein Leben, beziehungsweise speziell hier hat nur ein Berufsleben. Da sollte man weitestgehend das tun und tun können, was gut ist. Speziell, wenn man bereit ist, und das war bei mir der Fall, viel Zeit zu investieren für die Firma, muss auch das entsprechende Feedback des Arbeitgebers kommen. In Form von spannenden Aufgaben, aber auch in Form von Karrierechancen und relativer Entlohnung für High-Performer. Also grundsätzlich, Thomas, sehe ich das als die Aufgabe der Führungskraft an, Potenzialträger zu erkennen, Potenzialträger zu entwickeln und an das Unternehmen zu binden. Sonst gehen die Besten dorthin, wo sie gefordert, also Top-Aufgaben bekommen und gefördert werden. Und da sage ich mal ganz salopp, Karriere und Kohle, ne, sind am Ende, sind schon auch wichtig. Und nicht nur das Kapital am Finanzmarkt ist ein scheues Reh, auch das Kapital Top-Mitarbeiter ist genauso schnell weg, wenn man nicht aufpasst. Und der Arbeitnehmermarkt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der Arbeitsmarkt, Entschuldigung, ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. Und am Ende ist die Frage, was tun die Unternehmen? Jeder hat es, glaube ich, erkannt, jeder redet drüber, aber was tun die Unternehmen konkret dazu, ihre Mitarbeiter zu halten? Ein weiser Kollege von mir hat mal gesagt, Mitarbeiter gehen zu Firmen und verlassen Chefs. Und da ist etwas sehr Wahres dran und das dokumentiert vielleicht auch die wichtige Rolle des Vorgesetzten der Führungskraft.
Okay. Jetzt bist du ja seit 30 Jahren Führungskraft,
In
mindestens.
der Richtung, ja.
In der Richtung. Was würdest du aus einer Beobachterrolle heraus sagen? Was demotiviert aus deiner Sicht Mitarbeiter besonders und was motiviert sie?
Also in der langjährigen Praxis habe ich immer wieder festgestellt, dass Vertrauen geben, sich vor die Mannschaft stellen bei ungerechtfertigter Kritik, Blitzableiter spielen in Stresssituationen oder auch mal bei berechtigter Kritik, wenn etwas schiefgelaufen ist. Was weiterhin wichtig ist, Leistung anerkennen, also einfach mal loben, sich persönlich bedanken. Das hat Mitarbeiter unglaublich motiviert, weil sie sehen, dass sie und ihre Leistung wertgeschätzt werden. Das ist eigentlich so einfach, kostet kein Geld und bindet Mitarbeiter an ein Unternehmen.
Kannst du da spontan ein oder zwei Beispiele nennen, wo du vielleicht auch mal unabsichtlich die Motivation eines Mitarbeiters positiv oder negativ beeinflusst hast? Vielleicht ohne, dass du es zunächst gemerkt hast und hinterher festgestellt hast, ui, da ist mir ja was gelungen, was ich auf den ersten Blick gar nicht so vorhatte.
Jetzt fange ich mal mit dem Negativen an,
Ja.
Thomas. klar, demotiviert, und das ist wirklich das, und das passiert, kann ja schnell passieren, demotiviert durch Kritik am falschen Ort. Und das sollte jede Führungskraft möglichst schnell lernen. Kritik am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist okay und wird akzeptiert. Kritik am falschen Ort oder zur falschen Zeit kann zur Kündigung, zu innerer Kündigung oder zumindest zu maximaler Demotivation führen. Und da kann ich auch gleich mal sagen, da hilft jeder Führungskraft, und das ist aus eigener Erfahrung, ein ehrliches Feedback, und das ist in der Regel ein anonymisiertes 360-Grad-Feedback. Kann ich für mich aussagen, auch selbst bei Mitarbeitern, zu denen ich einen guten persönlichen Draht hatte. Auch da war es so, dass in diesem anonymisierten Feedback nochmal Dinge herauf kam natürlich, die ich in persönlichen Gesprächen nicht erfahren habe. Und von daher sollte man sich da überwinden und ab und zu das von Zeit zu Zeit auch für sich selbst machen. Jetzt, wenn ich jetzt noch ein positives Beispiel nennen darf,
Ja, bitte.
motiviert, na motiviert, das war auch ein ganz eigentlich zufällig, zwei zufällige Themen vielleicht. Das eine war, ich oder wir, das war jetzt nicht meine Idee war, haben durch eine spontane Einladung zu einer Feier motiviert. Eigentlich wollte ich nur mit den direkten Mitarbeitern, ich hatte mein One Finance Board zusammen und dann haben wir immer abends noch was gemacht. Jetzt in dem Fall wollten wir grillen in unserer Kantine. Und einer der Kollegen fragte, ob er seine zwei Mitarbeiter mitbringen darf. Und da haben wir gesagt, okay, das wäre jetzt schwierig, wenn wir nur die zwei nehmen. Und wir haben nicht die zwei nicht genommen, sondern wir haben alle auf der Ebene drunter eingeladen. Und das war eine tolle Feier. Ja, der Wirt der, oder der Chef der Kantine, hatte genug zu essen da, wir haben Riesenspaß gehabt und darüber wurde noch Jahre später positiv gesprochen. Also Teambuilding und dann natürlich Abbau von Silos, weil man auch über die Bereichsgrenzen dann dort zusammen war. Und auch hier kleines Geld für ein maximales Ergebnis. Und anderes Thema, auch im Grunde gar nicht aus dem Kernbereich der Führung, sondern auch nebendran. Ne, vielleicht eine kleine, scheinbar völlig nebensächliche Idee. Während Corona kam jemand auf mich zu mit der Idee, eine sogenannte, wir haben es bewegte Pause genannt, zu machen. Immer Montag, Mittwoch, Freitag, mittags 12 Uhr, 20 Minuten als Angebot für jeden, der mitmachen wollte. Und während Corona ging das natürlich nicht persönlich, deswegen hat er das online gemacht. Und auch das war ein Riesenerfolg fürs Teambuilding. Ein Kommentar war sogar, das ist das Beste, was das Unternehmen je für mich gemacht hat. Das war vielleicht jetzt ein bisschen euphorisch, aber ist auf jeden Fall gut angekommen. Es gab viele Dauerteilnehmer. Erstens war das Bewegung beim tagelangen Sitzen im Homeoffice, also der medizinische Effekt. Und vor allem war es aber ein sozialer Effekt des sich Sehens, des sich gemeinsam Bewegens. Ja, und das weiß ja jeder, der mal gemeinsam Fahrrad fährt oder joggen geht oder Ski fährt, was das für ein super Effekt ist für einen Menschen, da was gemeinsam zu machen. Also out of the box denken und Kleinigkeiten können manchmal viel bewegen.
Oliver, ein Begriff ist mir bisher noch nicht, du hast es wahrscheinlich implizit drüber gesprochen, das ist der Begriff der Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit. Den muss doch im Grunde genommen ein Mitarbeiter spüren, sonst geht das doch oder drückt das auf die Motivation, oder?
Ja, die Sinnhaftigkeit muss der Mitarbeiter spüren. Wobei ich da sagen muss, dass immer Sinnhaftigkeit der Aufgabe hängt natürlich nicht nur von der Aufgabe objektiv ab, sondern auch von dem, was der Mitarbeiter als sinnhaft empfindet. Und das aber, klar, man muss es muss einen Zweck haben, Purpose, wie man so schön sagt. Er muss sehen, dass das, was er beiträgt, auch tatsächlich einen Wert hat für das Team oder fürs Unternehmen.
Die Beispiele zeigen ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, Oliver, dass die Motivationshebel, wenn man das mal so formulieren will, manchmal viel näher liegen und gar nicht die ganz großen Projekte sein müssen und die ganz riesengroßen strategischen Überlegungen brauchen, sondern vieles, was motiviert, liegt vielleicht auch schon vor einem und man muss es einfach nur tun. Ich würde gerne noch mal ein Stück weit vorher die Lampe drauf richten. Du hast sehr viele Vorstellungsgespräche geführt in deinem Leben. Da sind die Mitarbeitenden ja noch nicht in deiner Organisation. Und jeder Bewerber sagt natürlich typischerweise über sich, ja, motiviert bin ich schon. Ja, hast du in deinen Gesprächen die Motivation hinterfragt? Und wenn ja, wie?
Ja, gut, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer der Versuch, sollte immer das Ziel sein. Grundsätzlich führe ich Vorstellungsgespräche zu zweit. Mit einer Kollegin, einem Kollegen, der andere Bereiche abdeckt als ich. Jetzt zum Beispiel natürlich bietet sich immer an, Personalbereich, HR. Für mich ist da sehr wertvoll, dass die Erkenntnis viel breiter ist und dass du in der Lage bist, eher blinde Flecken zu vermeiden. Und was ich auch wichtig finde für diese zu zweit Interviews, man kann selbst mal zuhören und beobachten, ohne aktiv fragen zu müssen, ohne sich auf das eigene Fragen zu konzentrieren. Und da ist man viel aufnahmefähiger. Hinweise für die Motivation erkennt man sicherlich, wenn der Bewerber über seinen Lebensweg berichtet. Da interessieren mich sowohl die beruflichen Stationen, aber auch die Jugend und das Privatleben. Warum hat er bestimmte oder sie bestimmte Situationen gewählt? Warum und wie? Was hat er dort gemacht? Warum hat er gewechselt? Was sind Aktivitäten neben der Schule zum Beispiel gewesen, also in der wirklich Persönlichkeitsentwicklung? Hat er Mannschaftssport getrieben? Hat er Individualsport getrieben? Was macht er heute? Gibt es Dinge, die er neben dem Job noch macht, die er erwähnenswert hält? Sagt er viel ich oder sagt er auch viel wir? Auch das ist so ein Aspekt, den ich interessant finde. Und da ergibt sich ein Bild dadurch, was und wie berichtet wird. Und natürlich, Thomas, kommt immer die Frage, was motiviert Sie für diese Aufgabe in unserem Unternehmen? Und hier ist für mich, natürlich kann da jeder alles Mögliche erzählen, für mich ist hier vor allem relevant, war er motiviert, sich mit dem Unternehmen und der Aufgabe im Vorfeld zu beschäftigen. Da ganz triviale Sachen. Weiß er Umsatz, weiß er die Mitarbeiteranzahl ungefähr, weiß er, welche Schwerpunktländer wir haben, weiß er, welche Produkte wir herstellen. Also hat er oder hat sie sich Zeit dafür genommen, ist die Antwort plausibel und authentisch und da kann man aus meiner Sicht sehr viel herauslesen.
Wolfgang, lass mich bei dir mal ganz kurz nachfragen. Du machst ja seit 20 Jahren auch Wein-Events. Wie sieht es denn da mit der Motivation deiner Teilnehmer aus? Da müsste doch eigentlich jeder höchst motiviert sein oder machst du da auch manchmal andere Beobachtungen?
In der Regel sind natürlich die Teilnehmer, wenn sie Selbstzahler sind, hochgradig motiviert. Weil sie haben ihr Hobby und sind happy, wenn sie mal einen Abend diesem Thema widmen können und das auch noch im Kreise von anderen Menschen, die eine ähnliche Liebe zum Wein haben. Es gibt Ausnahmen dann, wenn es sozusagen Gruppenveranstaltungen sind, wo einer zum Beispiel in einer Firma das gebucht hat und dann ist der ein oder andere dann doch dabei, dem der Wein nicht so viel bedeutet. Und dann, ja, dann merkt man schon, dass da die Motivationslagen, die Lust dabei zu sein, von Teilnehmer zu Teilnehmer variiert. Wenn ich jetzt mal mich zu einem anderen Punkt noch äußern darf, bei mir ist es so, oder meine Erfahrung ist, dass Weinkompetenz generiert wird nur von denjenigen, und auch an solchen Abenden merkt man das, die hochgradig motiviert sind. Und also Motivation ist quasi eine Voraussetzung, um Kompetenz zu generieren. Und wer dann Kompetenz hat, erfährt dann oft auch wieder eine Steigerung der Motivation. Also zwei Aspekte, die sich meines Erachtens beim Wein permanent gegenseitig bedingen und anfeuern.
Ja, auf den Punkt kommen wir auf jeden Fall noch zurück, weil mich da auch die Sicht von Oliver interessiert. Lass mich nur ganz vorher vielleicht noch mal eine Frage stellen zum Thema Motivation und ausschließlich auf die Motivation. Ich habe ja den Maestro-Führungsansatz entwickelt und da basiert Motivation von Mitarbeitenden auf vier, ich nenne das mal Hauptkriterien. Das ist Anerkennung, das ist Bezahlung, haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Das ist Arbeitsfreude und das ist Sinnhaftigkeit der Arbeit. Auch das haben wir schon tangiert. Oliver, was denkst du, wenn du diese vier Kriterien hörst zum Thema Motivation?
Ich würde sagen, Thomas, es haben alle vier Kriterien aus meiner Sicht einen Einfluss. Ich fange mal hinten an. Sinnhaftigkeit der Arbeit ist eine, das war so ein bisschen die Frage von Wolfgang, die Sinnhaftigkeit der Arbeit ist eine sehr individuelle Einschätzung des Kandidaten. Und da ist es wichtig, dass sie oder dass er auch ehrlich zu sich selbst ist, ob es passt. Ansonsten wird es schwer, sich zu motivieren und wird auch schwer, in dem Unternehmen Erfolg zu haben. Ob der Mitarbeiter der Aufgabe gewachsen ist, also Arbeitsfreude entwickeln kann in dem Sinne. Das ist letztlich eine gemeinsame Einschätzung zwischen Unternehmen und Kandidaten mit klarem Schwerpunkt beim Unternehmen. Und da kann ich auch nur berichten, was für fundamentale Fehleinschätzungen ich schon vorgefunden habe, dass Menschen auf Stellen saßen, wo sie im Grunde nicht hingehörten. Und da hat es am Ende dann auch keiner Seite Spaß gemacht. Und wenn es keine Perspektive gibt, sollte man auch so konsequent sein, das möglichst schnell zu beenden. Das ist für beide Seiten ein Vorteil. Bezahlung, das habe ich vorhin schon angedeutet, ist für mich ein Hygienefaktor. Damit kann man nicht wirklich motivieren, aber viel falsch machen. Die Entlohnung muss am Ende den Fähigkeiten, der Leistung, den Erfahrungen oder die Erfahrung des Mitarbeiters reflektieren, aber auch ins Gehaltsgefüge passend des Teams, der Abteilung oder des Bereichs. Anerkennung, das ist für mich ein sehr wertvoller Aspekt. Vielleicht hier sogar die Schlüsselkomponente für die Motivation. Wenn der Vorgesetzte lobt, zeigt das Wahrnehmung, Wertschätzung, zeigt Würdigung der Leistung. Und nochmal, das ist ja im Gegensatz zur Bezahlung, das kostet erstmal gar nichts. Und wenn es authentisch vermittelt ist, ist es ein unglaublich starkes, weil auch persönliches Zeichen des Chefs für den Empfänger dieser Anerkennung.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal von der Mitarbeitermotivation jetzt den Bogen zur Kompetenz von Mitarbeitern schlagen. Wolfgang, das geht ja jetzt auch in die Richtung deiner Bemerkung von eben. Oliver, wann ist ein Mitarbeiter für dich kompetent?
Gut, das ist sehr, sehr allgemein. Ich versuche es mal so einzugrenzen, wie ich es sehen würde. Ich würde sagen, kompetent ist dein Mitarbeiter, wenn sie oder wenn er aufgrund seiner Ausbildung, seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit für die Aufgabe geeignet ist.
Und wenn man das ein bisschen weiter konkretisiert und sagt, ja, lass mich das mal Kompetenzfelder nennen, hast du da bestimmte Kompetenzfelder, bestimmte Brillen, die du dir aufsetzt, wenn du auf die Kompetenz von Mitarbeitenden draufschaust? Da gibt es beispielsweise die Fachkompetenz, die Sozialkompetenz, die personale Kompetenz wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit oder auch dann die Handlungskompetenz wie Ergebnisorientierung oder Entscheidungsfreude als Beispiel.
Ja, gut, in der Kategorisierung, Thomas, würde ich sagen, es sind alle vier Kompetenzfelder wichtig für die Erfüllung einer Aufgabe. Je nach Aufgabenstellung in unterschiedlicher Relevanz. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter beispielsweise benötigt eine sehr hohe Fachkompetenz, eine Servicekraft, hohe Sozialkompetenz. Ein Manager vielleicht dann eher eine hohe Handlungskompetenz etc. Jeder benötigt allerdings darüber hinaus auch eine Grundausstattung der jeweils anderen Kompetenzfelder. Ich glaube, sonst wird es bei ganz vielen Aufgaben schwierig.
Ja. Aus deiner Sicht kann man da überhaupt in heutigen Zeiten, in denen Wissen sehr schnell veraltet, überhaupt noch kompetent sein im klassischen Wortsinn, also Richtung Fachkompetenz? Viele Führungskräfte behaupten ja heute, was gestern gültig war, ist heute schon steinalt. Wie siehst du das?
Gut, wenn wir jetzt nochmal diese vier Kategorien reflektieren, dann würde ich mit einem klaren Ja antworten. Ohne Sozialkompetenz kein guter Umgang mit Kunden, auch kein guter Umgang mit Kollegen, keine gute Teamarbeit, ohne Handlungskompetenz keine gute und schnelle Umsetzung von Projekten. Worüber wir in deiner Frage reden können, ist die reine Fachkompetenz. Hier ist das Wissen in der Tiefe und Breite, im Grunde, es gibt den Begriff ubiquitär, es ist allzeit überall verfügbar, im Internet verfügbar. Jetzt kommt es aber. Aus meiner Sicht benötigt auch die Einordnung und die Verwendung dieser öffentlichen Informationen ein Wissensgerüst. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein guter Mitarbeiter im Accounting hat zwar alle Informationen zu den IFRS-Regeln, zur Bilanzierung, in seinem Ordner. Aber auch wenn er jetzt nur einen speziellen Standard anwendet oder anwenden müsste, muss er aus meiner Sicht alle Standards verstanden haben, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Er muss die Entscheidung in einen Gesamtzusammenhang einordnen können. Und dafür muss er ein Wissensgerüst haben, in dem man sich relativ schnell dann orientieren kann und in der Tiefe, das Wissen in der Tiefe, von mir aus egal woher, verfügbar holen kann, aber um es dann einzuordnen und die gesamtheitlich richtige Entscheidung zu treffen. Das gilt meiner Meinung nach für sehr viele Tätigkeiten, speziell für Qualifizierte und speziell natürlich auch für Führungsaufgaben.
Lass mich mal eine vielleicht ein bisschen gemeine Frage stellen. Stell dir mal vor, du kannst zwischen zwei Mitarbeitern oder zwei Bewerbern wählen, einem hochmotivierten und einem hochkompetenten. Welchen stellst du ein?
Ich nehme beide, Thomas.
Ja, Spaß beiseite. Das geht nicht.
Nein, ich gehe davon aus, dass der eine nicht frei von jeglicher Kompetenz und der andere nicht frei von jeglicher Motivation ist.
Ja.
Und auch generell würde ich mich für den hochmotivierten Mitarbeiter entscheiden. Da ich davon ausgehe, dass diese hohe Motivation auch für das Lernen gilt. Motivation zum Lernen, Wissbegierde sind für mich neben der Bereitschaft, sich im Team zu integrieren, wesentliche Kriterien für jede Einstellung.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Motivation ist definitiv eine Grundvoraussetzung, um zu lernen. Insofern würde ich da auch noch mal ganz dick einen Strich drunter machen und einen Haken dran machen, besser gesagt. Aber kann Kompetenz beim Mitarbeiter auch seine Motivation steigern? Die Frage hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber hast du da eine Meinung dazu? Kann Kompetenz beim Mitarbeitenden die Motivation steigern?
Da muss ich erstmal nachdenken. Eventuell, wenn ein Mitarbeiter sieht, dass er eine neue Aufgabe immer besser beherrscht, dann sieht er die Herausforderung positiv, was seine Motivation steigert. Oder ein mittelmäßig motivierter Mensch kommt in die Situation, dass sie das Anforderungsprofil seiner Aufgabe verändert. Und er kann die Problemstellung vielleicht mit seiner Kompetenz besser oder leichter lösen und das steigert seine oder ihre Motivation.
Ja, Das ist super spannend. Lass mich auch noch mal in die andere Richtung fragen. Kann Motivation beim Mitarbeitenden die Kompetenz steigern?
Da würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall. Ein Beispiel, zum Beispiel die Mitarbeiterin steht vor einer neuen Herausforderung. Das es lehnt sich schon an einen Fall an, den ich auch hatte. Analysen sind mit Datenbanken zu machen oder mit Finance BI statt mit Excel. Sie ist hoch motiviert, beispielsweise die neue Kompetenz so schnell wie möglich zu erlernen. By the way, hat der Chef dann auch im Town Hall gesagt, dass das Know-how unheimlich wichtig ist für die Zukunft in dem Bereich. Und schon hat sie gelernt und schon hat sie ihr Kompetenzprofil massiv erweitert und sich auch eine bessere Position im Kollegenkreis erarbeitet. Also Motivation aus meiner Sicht kann auf jeden Fall die Kompetenz steigern.
Ja, das heißt, wir könnten an der Stelle auch sagen, Wolfgang, das ist nicht nur bei der Weinverkostung so, sondern das ist auch im Business so. Motivation hat einen sehr positiven Einfluss auf den Prozess des Kompetenzerwerbs und der Steigerung von Kompetenz.
Ja. Würde ich uneingeschränkt zustimmen. Ja.
Ich habe natürlich gemerkt, dass die Art, auch wie das im Business läuft, natürlich anders ist wie beim Kompetenzerwerb im Weinsektor. Ne? Also da haben wir natürlich, bei euch haben wir die Leute eine Ausbildung und werden dann, wenn sie eingestellt werden, natürlich auch noch mal weiterentwickelt. Die lässt man nicht da alleine. Weinkompetenz wird ja in der Regel sehr individuell erworben. Und da geht der eine einen systematischen Weg, der andere geht eher sehr wenig zielgerichtet voran. Das hängt an situativen Erfahrungen, die Leute machen. Und ja, da gibt es viele Kompetenzfelder, die ich als Profi sehe, aber individuell wird das mal entwickelt und mal überhaupt nicht, der eine früh, der andere spät. Insofern gibt es ja auch meine Angebote, um die Leute da einen Tick weit zu orientieren und den Prozess zu beschleunigen.
Ja. Aber ich kann das, was du gesagt hast, mit der Kompetenz nur bestätigen. Ich komme aus der Biertrinkergegend Niedersachsen. Ja, das ist und ich habe auch dann mich an den Wein erstmal so rangerufen müssen. Und je mehr Weine man trinkt, auch je mehr gute Weine, wenn man auch was dazu erläutert bekommt, desto mehr ist man auch motiviert, Wein zu trinken statt Bier.
So ist es. Das ist ja diese Schleife, von der ich geredet habe. Wenn man erstmal merkt, das ist interessant, dann will man auch ein bisschen Kompetenz generieren. Und wenn man dann dem Wein zum Beispiel anders begegnet oder wenn man beim Einkaufen sozusagen etwas versierter ist, wenn man ein bisschen einen Marktüberblick hat oder Marktkompetenz generiert hat, ja, dann motiviert das weiter. Und so entwickelt man sich im Grunde genommen zu einem mehr oder weniger versierten Kenner.
Ja, so ist das.
Ja. Oliver, kennst du Fälle, in denen hohe Kompetenz zu Demotivation geführt hat? Ist auch erstmal eine komische Frage vielleicht, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man sagt, Mensch, da habe ich einen super kompetenten Kollegen oder Kollegin, aber die Demotivation war relativ schnell da. Gibt es da aus deinem Erfahrungsschatz ein Beispiel?
Ja, lass mich überlegen. Ich glaube, mir fällt ein Thema ein, weiß nicht, ob das passt. Wenn sich die Rahmenbedingungen am Ende für die Einstellung geändert haben. Also wir haben den Fall gehabt, dass wir hochkompetente SAP S/4HANA-Experten eingestellt haben. Die Rahmen waren am Markt. Und als das Projekt S/4HANA dann verschoben wurde, waren die Kollegen natürlich total demotiviert, weil sie ihre Fähigkeiten nicht mehr anwenden konnten und haben teilweise gekündigt. Beantwortet das deine Frage?
Ja, das ist also das ist sicherlich sehr, sehr selten. Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nicht vermitteln, dass die Fluchtgefahr und die Demotivationsgefahr bei hochkompetenten Leuten überproportional hoch ist. Aber ich kenne es aus der Praxis genau aus der anderen Richtung, dass man sich als Führungskraft häufig gar keine Gedanken macht, dass auch hochkompetente Leute Herausforderungen brauchen und dass man die Motivation dieser Menschen nicht aus dem Auge verlieren sollte. Meine Erfahrung aus der Beobachtung heraus von vielen Praxisfällen ist, dass das doch allzu häufig einfach nicht im Scheinwerferlicht ist. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, aber es ist sicherlich eine Ausnahme.
Ja. Nee, stimmt, vielleicht wenn ich das aufgreife, was du gesagt hast, es ist sicherlich so, jetzt in dem Fall war es ein plakatives Beispiel, aber es ist sicherlich so, was ich ja von mir auch vorhin gesagt habe, wenn ich intellektuell nicht mehr so gefordert war, wenn es mir, ich sag mal, am Ende auch zu langweilig geworden ist, zu viel Routine war, dann bin ich gegangen. Und das gilt sicherlich für viele Menschen, die hochkompetent eingestellt werden, aber dann nicht die Aufgaben bekommen, die sie erwarten und die Herausforderungen und dann sich weiterorientieren.
Ja. Dann lass mich vielleicht noch eine allerletzte Frage draufsetzen. Wann führt Demotivation gegebenenfalls zu Kompetenz? Kann ich aus Demotivation einen Kompetenzerwerbsantrieb ableiten?
Das kann ich mir nicht vorstellen, Thomas. Da habe ich tatsächlich keine Idee und auch kein Beispiel. Außer vielleicht, dass Demotivation die Kompetenz zum Chillen, wie mein Sohn das ja mal bezeichnet, deutlich erhöhen kann.
Ja, aber da kann es jetzt wirklich kein schöneres Abschlussstatement geben, lieber Oliver. Und da will ich dich auch mit keiner weiteren Frage jetzt quälen. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank für deine mit uns geteilten Erfahrungen zu den Themenfeldern Motivation und Kompetenz. Das war wirklich ein großes, großes Vergnügen, dich bei uns zu haben. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das genauso. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und auf ganz bald.
War meine Ehre und ein Vergnügen, Thomas. Vielen Dank und Wolfgang.
Ja, vielen Dank, Oliver.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Episode unseres Podcasts Die Weinerliche Führungskraft, der Expertentalk rund um die Frage, wie gelingt Mitarbeiterführung im Zeitalter der digitalen Transformation? Unser Gast war heute Oliver Seidel, mit dem wir darüber gesprochen haben, was heute im Berufsleben wichtiger ist, Motivation oder Kompetenz. Damit verabschieden wir uns für heute und sagen Danke fürs Dabeisein und Zuhören und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn die nächste Episode der Weinerlichen Führungskraft demnächst an den Start geht. Tschüss und auf Wiedersehen.